Wenn man sich die Briefe des Paulus anschaut, so geht es mir auf jeden Fall, da muss ich echt staunen. Ich staune darüber, was Gott durch diesen Mann gewirkt hat. Petrus sagt, in den Briefen von Paulus ist manches schwer zu verstehen, aber dass er die Weisheit Gottes bekommen hat. Der Römerbrief hat mir persönlich mal richtig die Augen geöffnet. Als ich den Römerbrief gelesen habe und in Römer 3 ankam, ich habe mich gefühlt wie Martin Luther, der erkannt hat, dass ich allein aus Gnade durch den Glauben gerechtfertigt werde. Das war eine unglaubliche Entdeckung damals für mich. Der Kolosserbrief, der zeigt, dass Christus alleine genügt. Der Epheserbrief, der zeigt, was wir alles in Christus bekommen haben. Aber was zeigt der Philemonbrief? So ein ganz anderer Brief, finde ich. Und über diesen Brief werden wir heute sprechen. Ich möchte uns einiges mitgeben aus diesem Brief. Es ist ein Brief, der einen ganz anderen Charakter hat, ein ganz anderes Ziel, aber der uns hoffentlich genauso anspricht, weil Gott durch diesen Brief spricht. Und ich lese ihn uns einmal ganz vor, lese aus der Schlachter Übersetzung. Ich habe ihn aber auch hier, entschuldigt, wenn ich manchmal vergessen werde zu blättern. Ich hoffe, dass ihr auch eure Bibeln mit habt. Der Brief des Apostels Paulus an Philemon. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Apphia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich jetzt bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, und ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass auch du selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Der Brief an Philemon ist unter anderem deswegen besonders, weil der Grund ein interessanter ist und weil der Adressat Philemon so als Einzelperson hier im Fokus steht. Aber nicht nur Philemon, sondern auch ein gewisser Onesimus, auf den wir später noch eingehen werden. In der Zuschrift, also ganz am Anfang, da spricht Paulus die Gemeinde, die sich hier in dem Haus von Philemon versammelt an. Da nennt er Apphia, Archippus. Das sind die Mitstreiter in seinem Haus. Also Philemon besaß ein Haus, in dem sich die Gemeinde versammelt hat. Und es ist sehr wahrscheinlich die Gemeinde zu Kolossä gewesen, weil diese Namen eben auch im Kolosserbrief namentlich erwähnt werden. Wir erfahren auch, dass Paulus diesen Brief nicht einfach auf eine Reise schrieb, sondern im Gefängnis. Wo genau er saß, das wird hier nicht aus dem Kontext ersichtlich. Fakt ist, er ist gefangen. Der weiß nicht genau, wann er zu ihnen zurückkehren kann. Er ist gefangen und schreibt diesen Brief an Onesimus und an das Haus, an die Gemeinde, die sich in seinem Haus befindet. Und dann wendet sich Paulus ganz direkt an Onesimus, an Philemon. Und da geht er auf die Liebe des Philemon ein. Und nachdem er ein paar Worte über Philemon verloren hat, spricht er eine Bitte aus. Und diese Bitte, das ist so der Hauptpunkt dieses Briefes, das ist wahrscheinlich der Anlass gewesen dieses Briefes. Da geht es eben um Onesimus. Und dann zum Schluss erklärt Paulus noch, dass er hofft, bald freizukommen und die Gemeinde zu besuchen. Und ich möchte eben auf diese vor allem zwei Punkte eingehen. Das ist die Liebe des Philemon und die Bitte des Paulus, die hier im Zentrum stehen. Und welche Rolle dann Onesimus spielt, werden wir im Verlauf sehen. Ich lese noch einmal die Verse 4 bis 5. Da sagt Paulus: Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Paulus spricht Philemon ganz direkt an. Und Paulus tut das nicht einfach nur mit irgendwelchen schmeichelnden Worten, sondern er ist tief bewegt. Paulus ist tief berührt, weil das Leben von Philemon etwas im Leben von Paulus bewirkt hat. Aber nicht direkt. Philemon ist nicht zu Paulus gereist, sondern Philemon tat etwas, was die anderen so bewegt hat, und Paulus hat das gesehen. Er wurde berührt durch das, was Philemon an den anderen Heiligen getan hat. Was das genau war, wissen wir nicht. Es wird irgendeine Sache gewesen sein. Auf jeden Fall ist Paulus so berührt, dass er sagt: Es freut mich. Er sagt: Ich bin erquickt worden durch die Liebe, die du den anderen erwiesen hast. Paulus empfand Trost und Freude, weil er sah, wie Philemon mit den anderen Gläubigen umging. Für Paulus war klar, dass das, was Philemon getan hat, ein Werk des Glaubens war. Und so hebt er das am Anfang dieses Briefes hervor. Philemon, ich bin erquickt worden in meinem Gefängnis durch das, was du an den Heiligen getan hast. Die Liebe des Philemon, das war etwas, was sichtbar wurde in dem Leben der anderen. Paulus ist tief berührt. Heute habe ich über das Pamirgebirge geredet. Und ich habe über den Martin erzählt, der auf das Pamirgebirge gefahren ist. Martin kommt aus einer Gemeinde, die ist hiesig deutsch, und er hatte nie Berührungspunkte mit der Sowjetunion oder mit dem Pamiris in irgendeiner Art und Weise. Aber irgendwas hat Gott in seinem Herzen getan, sodass er hochgefahren ist. Und ich habe euch die Berufung von dem Timur erzählt. Timur hat nur Martin beobachtet, wie er mit diesen Schwerbehinderten einen ganzen Tag verbracht hat. Diese Schwerbehinderte konnten ihm nicht Danke sagen. Sie konnten generell nichts sagen. Sie sind wirklich schwerbehindert. Und selbst wenn, Martin hat nicht mal deren Sprache gesprochen. Aber die Liebe, die der Timur bei Martin gesehen hat, hat ihn dazu bewegt, aufs Pamirgebirge zu ziehen und sein Leben dort fürs nächste Jahr im Prinzip zu gestalten. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das ist der Geist Gottes, der wirken kann durch das, was wir tun, wenn andere das sehen. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, dass durch unsere guten Werke die Menschen den Vater im Himmel preisen sollen. Und ich weiß nicht, ob wir uns bewusst sind, dass das, was wir tun, häufig mehr Auswirkungen hat, als wir es glauben oder als wir es sehen. Und ich finde das eine geniale Ermutigung. Paulus sagt nicht: Danke, Philemon, für den Dienst in der Lehre, den du getan hast, oder danke, Philemon, für etwas ganz Bestimmtes. Wir wissen es nicht mal, Aber Paulus hat es gesehen. Wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Bist du dir dessen bewusst, welchen Effekt dein Handeln an Geschwistern haben kann? Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass es heute sich so in unser Herz brennt, dass Gott unsere Liebesbeweise gebrauchen kann für Dinge, die wir uns niemals vorstellen könnten. Es kann sein, dass jemand durch das, was du tust, eine Veränderung in seinem Leben erfährt, Trost erfährt, Freude erfährt. Etwas, was nur Gott wirken kann, aber er gebraucht dich. Gott kann durch unsere Liebesbeweise an einen Punkt kommen, an den wir mit unseren besten Worten nicht kommen, an das Innerste des Menschen. Und das tut der Geist Gottes und der möchte uns dadurch gebrauchen. Und das ist hier wohl die Charaktereigenschaft von Philemon gewesen und dafür ist Paulus dankbar. Wenn wir jetzt aber den Verlauf des Philemon-Briefs uns anschauen, dann wird, finde ich, noch deutlicher, wieso Paulus das hier an den Anfang stellt. Weil die Bitte, die Paulus an Philemon hat, die braucht eine gute Erklärung, die braucht eine gute Einleitung. Die Bitte, die Paulus an Philemon hat, ist unglaublich krass. Und die lese ich uns noch einmal kurz vor. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt. So, ich habe wieder vergessen zu klicken. So will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was Paulus hier von Philemon verlangt. Philemon hatte eine Gemeinde bei sich im Haus. Das spricht dafür, dass er wohl ein großes Haus hatte. Er war vielleicht auch nicht so, also er war sicherlich nicht arm. Und er hatte eben einen Sklaven. Und dieser Sklave hieß Onesimus. Und wir erfahren im Verlauf des Briefes, dass Onesimus einmal weggelaufen war. Und er kam irgendwie zu Paulus und in der Zeit bei Paulus ist er zum Glauben gekommen. Onesimus ist der weggelaufene Sklave von Philemon, den Paulus jetzt zu Philemon zurückschickt. Aber er sagt nicht einfach, nimm ihn zurück und bestrafe ihn nicht, sondern er sagt, nimm ihn zurück und nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Sklaven zur damaligen Zeit, ich glaube, das können wir uns vorstellen, waren nicht so viel wert. Und ein weggelaufener Sklave hatte gar keinen Wert mehr. Es hätte passieren können, dass er eine heftige Bestrafung bekäme. Das war in der Willkür des Herrn gelegen. Aber Paulus geht noch einen Schritt. Paulus sagt nicht, nimm ihn auf und bestrafe ihn nicht. Nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Und wenn er eine offene Rechnung hat, dann möchte ich sie bezahlen. Und ich habe es mal so ein bisschen runtergebrochen. Da sagt eigentlich Paulus zu Philemon, Philemon, vergib Onesimus. Nimm ihn bei dir so auf, wie du mich, den Apostel Paulus, aufnehmen würdest und lass ihn nichts von dem begleichen, was er schuldig ist, sondern lass mich das machen. Es ist einmal die Schuld, die er sich hat zukommen lassen, die er zugedeckt sehen möchte, Paulus, und zweitens auch die Würde, die er wiederhergestellt haben möchte bei Onesimus. Diese zwei Bitten. Und ich glaube, es ist für uns heute in unserer westlichen Brille schwer zu verstehen, wie krass diese Frage ist, die Philemon da begegnet. Nimm den weggelaufenen Sklaven auf. Aber während ich so den Philemon-Brief las, fiel mir auf, dass derjenige, der hier schreibt, Paulus, eigentlich etwas Ähnliches erlebt hat. Wenn man die Selbstaussagen von Paulus mal so gegenüberstellt, von der Zeit, bevor er Christ wurde, dann zeichnet sich ein ziemlich düsteres Bild. Ich habe einfach mal ein paar hier zusammengefügt. Er sagt zum Beispiel über sich selbst in Galater 1, 13 bis 14, denn ihr habt von meinem früheren Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu zerstören suchte. Paulus, der damals Saulus war, weiß ganz genau, was seine Vergangenheit war. Er hat seine Vergangenheit mit der Bekehrung auf keinen Fall vergessen. Er war ein Verfolger der Gemeinde und er war darin auch noch einer der Anführer. Im Philipperbrief sagt er, ich war beschnitten am achten Tag, ein Pharisäer nach dem Gesetz, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Timotheusbrief sagt er, ich war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. In Apostelgeschichte finde ich die krasseste Aussage, ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod. In der Geschichte, wo Stephanus gesteinigt wird, ist uns aufgefallen, dass da die Kleidung von Stephanus zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus gelegt werden. Saulus war im Prinzip auch ein Mörder, der dieser Steinigung zugestimmt hat. Und dieser Saulus bekommt die Gnade Gottes und er wird zu Paulus. Und dieser Paulus hat seine Vergangenheit nicht vergessen. Und in der Bitte an Philemon, bin ich mir sicher, weiß er ganz genau, was er selbst erlebt hat. Ihm hat Christus den er verfolgt hat, vergeben. Die ganze Schuld von Paulus hat Christus am Kreuz getragen. Er ist stellvertretend für Paulus gestorben. Und er hat all die ganze Vergangenheit, die ganze Schuld, alle Lästerung, die Steinigung, all das hat er ihm vergeben. Und das weiß Paulus ganz genau. Aber nicht nur das, ihm wurde nicht nur vergeben, sondern er wurde sogar in einen Dienst berufen. Jesus sagt zu ihm, noch als er ihm begegnet, als er noch keine Worte für die Entschuldigung hatte, Paulus, sagt er zu ihm, ich werde dir zeigen, wie viel du leiden musst vor Königen. Und er nimmt ihn in seinen Dienst und er führt ihn heraus. Christus hat Paulus nicht nur vergeben, er hat ihn wiederhergestellt und hat ihn in einen Dienst gestellt, den man nur ganz wenigen der ganz wenige hatte, nämlich den Aposteldienst. Dieses Bild hat mich einmal unglaublich bewegt. In den USA ist dieser linke Mann, den ihr seht, einer der gefürchtetsten Menschen der Geschichte. Gary Ridgway. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Namen schon einmal gehört habt. Gary Ridgway hat 48 Frauen ermordet. Einer der größten Serienmörder der Kriminalgeschichte. Nicht nur das, Gary Ridgway hat sogar bis zum Schluss nicht zugestehen wollen, dass er schuldig ist, hat überhaupt nicht bereut und hat sich sogar eine Todesstrafe freigekauft, indem er den Ermittlern die letzten Leichen gezeigt hat. Ein unglaublich brutaler Mann. Und es gab die Verhandlung, 2003 war das, glaube ich, und in dieser Verhandlung kamen natürlich alle Geschädigten zusammen. Die Eltern der ganzen Opfer. Und nacheinander wurden sie eingeladen, noch ein paar Worte an Gary Ridgway vor der Verurteilung zu richten. Gary Ridgway wird mit den schlimmsten Worten noch einmal bombardiert. Er soll elendig verrecken und in die Hölle gehen. Unter Tränen sagen Mütter, dass er leiden soll und so weiter und so fort. Aber das Gesicht von Gary Ridgway verändert sich überhaupt nicht. Er sitzt steinhart, verzieht die Miene gar nicht. Bis ein gewisser Robert an die Kanzel gebeten wird, an das Podest. Dieser Robert Rule hat seine Frau durch Gary Ridgway, seine Tochter verloren. Gary hat seine Tochter ermordet. Robert kommt nach vorne, schaut den Gary an und sagt ihm, ich zitiere, Mr. Ridgway, hier im Raum gibt es Leute, die Sie hassen. Ich gehöre nicht dazu. Sie haben es mir schwer gemacht, das auszuleben, was ich glaube, nämlich das zu tun, was Gott sagt, zu vergeben. Ich vergebe Ihnen. Und in diesem Moment fängt Gary Ridgway, der 48-fache Mörder, an zu weinen. 48 Mal war es ihm nicht zu schade, eine Frau zu ermorden, aber als jemand zu ihm sagt, die ist vergeben, bricht sein Herz zusammen. Nach diesem Ausspruch bittet er um Vergebung, weil er weiß, was ihm vergeben wurde. Eine Schuld, die man menschlich nicht vergeben kann. Aber dieser Mann weiß, was Christus ihm vergeben hat und so vergibt er dem Mörder seiner Tochter. Das kann man sich nebenbei bei YouTube anschauen. The Power of Forgiveness, sehr empfehlenswert. Was Paulus hier fordert, hat er selbst erlebt. Christus hat ihm vergeben. Und ich möchte dich einladen, vielleicht hast du jemandem zu vergeben. Und der Brief an Paulus ist eine Ermutigung. Du musst deine Vergangenheit nicht vergessen. Es reicht, wenn du weißt, dass Christus dir vergeben hat. Es ist Grund genug, jedem alles zu vergeben. Und kommen wir noch auf diesen Onesimus zu sprechen. Da sagt Paulus, ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ein weggelaufener Sklave kommt zu Paulus und erfährt eine Wiedergeburt. Anders kann ich das hier nicht deuten, wo er sagt, ein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe. Er ist zum Glauben gekommen. Und übrigens heißt der Name Onesimus der Nützliche. Und so gebraucht Paulus ein Wortspiel. Er sagt, der Nützliche, der früher unnütz war, ist nützlich geworden. Onesimus ist geworden, was er ist. Er ist eigentlich der Nützliche, aber es fehlte die Wiedergeburt. Und für Paulus ist klar, jetzt mit der Wiedergeburt ist Onesimus brauchbar. Er ist ein geliebter Bruder und er sagt, am liebsten hätte ich ihn bei mir behalten, aber er wird dir nützlich sein und deswegen schicke ich ihn dir zurück. Für Paulus ist der bewegende Grund die Wiedergeburt von Onesimus. Für Paulus gibt es nicht die ganzen Qualifikationen, sondern er sagt, er ist ein Kind Gottes geworden und ich schicke ihn zurück zu dir. Und zum Schluss sagt er, dass er die Rechnung für ihn trägt. Hier an dieser Stelle, finde ich, wird noch einmal klar, was für Paulus gegolten hat. Wenn du nützlich werden willst, brauchst du eine Sache und das ist der Heilige Geist. Natürlich brauchen wir, dass jemand uns an die Hand nimmt und so weiter und so fort, Jüngerschaft. Aber ohne den Geist Gottes können wir nicht im Reich Gottes wirken. Wir können nichts tun zur Ehre Gottes. Wir brauchen eine Neugeburt und die hat Onesimus erlebt und Paulus sagt, jetzt kann er zu dir zurückkommen. Er ist ein neuer Mensch. Ein Sklave wird ein Bruder und er wird der Gemeinde nützlich sein. Es gibt keine bessere Qualifikation für einen Menschen als ein neues Herz, eine Wiedergeburt, die Gott gewirkt hat. Eine Umkehr im Leben eines Menschen, wo jemand sich Gott neu ausliefert oder überhaupt erst ausliefert und Gott ihm seine Schuld vergibt und mit dem Geist Gottes ihm ein neues Herz bewirkt. Und das ist im Leben von Onesimus passiert. Was Philemon mit dieser Bitte gemacht hat, wissen wir nicht. Das bleibt hier offen, ob er ihn aufgenommen hat. Aber die Herangehensweise ist für uns, finde ich, ein unglaublich schönes Bild. Und das ist der Brief von Paulus an Philemon. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch ich die Vergebung, die mir widerfahren ist, anderen zuspreche. Und dass ich Leute, die Sklaven waren, wenn sie eine Wiedergeburt erlebt haben, wie Brüder, ganz gleich ihre Vergangenheit. Ich lade noch ein zu einem gemeinsamen Gebet und dann schließe ich die Predigt. Herr, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du mir meine Schuld vergeben hast. In einem Moment, und du hast die Schuld in das tiefste Meer geworfen. Du hast sie getrennt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Du hast es wie ein Nebel aufgelöst. Alle Schuld lag auf Christus. Stellvertretend bist du, Herr Jesus, für meine Schuld gestorben. Und dieses Opfer, das wird niemals genug Dank von mir bekommen. Ich bitte dich, dass ich mit diesem Blick auf das stellvertretende Opfer Christi, dass ich mit diesem Blick mit anderen Menschen umgehe. Schenke, dass ich das Opfer, das du mir erwiesen hast, auch anderen erweise, Herr, auch wenn ich es nur menschlich kann. Lass mich vergeben, lass mich frei von Schuld sprechen. Schenke, dass ich immer wieder dankbar bin für das, was du für mich getan hast. Schenke, dass ich gnädig bin mit anderen. Schenke, dass ich, wenn Menschen eine Wiedergeburt erlebt haben, dass ich sie behandle wie Kinder Gottes. Lass mich einen Blick haben, wie du ihn hast. Danke für diesen Brief an Philemon. Und sprich bitte weiter in unsere Herzen. Amen.